Ja, ich hatte ja schon bei meiner letzten Botschaft es mal anders gemacht als sonst, nicht mehr thematisch verkündet, sondern ich hatte so das Empfinden, dass wir einfach die Bibel gemeinsam erforschen sollen, sonntags morgens. Und ich möchte auch, dass ihr Lust darauf bekommt, in eurer Bibel, in eurer Sprache zu lesen. Einfach das Wort Gottes, wie wir das heute Morgen schon gehört haben. Es muss in unser Herz reinfallen, damit es lebendig ist. Und wir müssen es hören, wir müssen es aussprechen, und es muss lebendig in uns sein. Und das geht natürlich nur, wenn wir es auch kennen. Der Heilige Geist ist uns versprochen worden, wird uns an alles erinnern. Aber ich habe es schon mal gesagt, ich kann mich nur an Dinge erinnern, die ich auch vorher gesehen habe oder erlebt habe, was ich weiß. Daran kann mich der Heilige Geist erinnern. Und an Bibelstellen, die ich schon kenne, die ich schon gelesen habe, wird er mich auch zur rechten Zeit erinnern. Und das tut er auch, das erlebe ich jeden Tag. Und das ist so ein Schatz in uns, den möchte ich nicht mehr missen. Das ist einfach, das Wort Gottes ist lebendig und es spricht mit uns. Es erklärt sich selber durch den Heiligen Geist. Und heute fangen wir mal im Galater im 5. an. Und ich lese vielleicht mal zuerst die ganze Passage vor. Also 24 bis zum Ende des 3. Kapitels. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihm werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. So, da fangen wir mal in 24 an. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken, bezieht sich auf das, was vorher war, das ist jetzt nicht so wichtig. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Das Gesetz ist im Alten Testament, sind die 10 Gebote und die mosaischen Gesetze im 5. Buch Mose. Und da ist alles drin geregelt für das Volk Gottes, für das jüdische Volk, für alle Lebensbereiche. Waschung, Familienverhalten, Beziehung, Streit, Geschäfte, alle Bereiche sind da drin. Also das jüdische Gesetz regelt im Grunde das Leben miteinander in der Gesellschaft. Und das ist dafür da, damit es funktioniert. Das Gesetz hat diesen Zweck, dass die Community, die Gesellschaft, das Leben miteinander in der Gruppe geregelt ist und funktioniert. Und das ist auch wichtig, weil ohne Gesetz wäre Chaos. Da würde jeder sein eigenes Gesetz haben und nach seinem eigenen Empfinden handeln. Und so ist einfach klar, was zu tun ist, wie man damit umgeht. Und jetzt steht hier Galater 3. Und dann ab 24. Dann gehen wir so nacheinander durch. Also, hier steht, dass das Gesetz im Alten Bund war Vormund und Lehrer. Das finde ich jetzt sehr interessant. Vormund und Lehrer. Das sind zwei Begriffe, die ich nicht so angenehm empfinde. Also, es ist anstrengend, das ganze Gesetz ständig und täglich zu erfüllen. Erstmal musst du es genau wissen. Darum tragen auch die Juden diese Tora-Rollen, ich glaube an der Stirn oder am Arm, dass sie das immer bei sich haben, dass sie also Tag und Nacht auch mit dem Gesetz verbunden sind und auch wissen, was zu tun ist. Das Gesetz erfordert, dass ich Leistung bringe. Und es ist dafür da, wenn man das einhält, dass man Gott gefällt oder anders gesprochen, dass wir denken oder dass die Menschen, die unter dem Gesetz sind, denken, wenn sie das Gesetz einhalten und erfüllen, wenn sie sich danach benehmen, dann sind sie in Gottes Gnade und seiner Gunst. Also es ist also, wie ihr schon merkt, ziemlich leistungsorientiert. Und eigentlich ist es auch unmöglich, das gesamte Gesetz einzuhalten. Das könnt ihr mal ausprobieren. Wir haben alle unsere Schwächen, unsere Charakterschwächen. Und es wird uns nicht möglich sein, nicht einen Tag, denke ich, möglich sein, dass wir wirklich alles richtig machen, viel weniger dann unser ganzes Leben. Also es ist gar nicht möglich, das Gesetz einzuhalten. Ich gehe davon aus, dass es auf dieser Erde nie einen Menschen geben wird, der das kann, außer Jesus. Oder anders gesprochen, bevor Jesus kam, war das die einzige Art und Weise, in Gottes Gunst zu kommen, indem man gesetzestreu lebt, durch das Einhalten dieser Gebote. Aber das sind Regeln. Und Regeln sind aufgestellt, damit es geregelt ist, aber es ist nicht in einer Beziehung. Es ist ja wie im Straßenverkehr, ne? Das ist einfach klar. Wenn das Schild da steht, dass ich da nicht parken darf, dann parke ich da auch nicht. Und wenn ich da parke, behindere ich jemand anderes. Und so sind diese Regeln. Aber es ist nichts mit Beziehung. Ne? Wenn wir die Straßenverkehrsregeln einhalten, dann haben wir nicht eine Beziehung zum, weiß ich nicht, obersten Menschen hier in unserer Bundesrepublik, der dafür zuständig ist und die erlassen hat, sondern wir sind einfach, wir befolgen das. Und das ist auch in dem Wort, dass das Gesetz der Vormund war. Also es ist einfach was Gegebenes und das muss man bevormunden, also einhalten. Ne? Es ist von einem Vormund oder einem Lehrer gegeben und wird eingehalten, ohne Beziehung. Anders könnte man auch sagen, die Motivation ist eher die Angst vor der Strafe oder vor der Konsequenz, aber nicht die Verbindung zum Autor, zum Gesetzgeber, und es ist schon gar nicht aus der Liebe heraus. So, dann Vers 25. Und wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. So, über Vormund hatte ich ja gerade schon gesprochen. Da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir jetzt nicht mehr bevormundet zu werden. Aber hier steht nicht, wir brauchen das Gesetz nicht mehr, sondern brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Das ist wichtig, ne, dass man das im Ganzen sieht, weil das Gesetz ist schon wichtig, ne, die Gebote. Nicht mehr als Vormund heißt, dass wir jetzt durch den lebendigen Glauben, durch die Beziehung zu Jesus und zu Gott, dem Autor des Gesetzes, verbunden sind und leben. Und wir verstehen die Zusammenhänge und die Hintergründe, weil wir Zugang haben durch Jesus zum Vater, zu dem, der das Leben regelt. Und das Gesetz ist nicht aufgehoben durch Jesus, sondern erfüllt. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um es außer Kraft zu setzen, sondern es zu erfüllen. Und das bedeutet, was ich eben schon gesagt habe, kein Mensch ist in der Lage, das gesamte Gesetz zu erfüllen. Das hat Jesus getan am Kreuz, indem er stellvertretend da gehangen hat für jeden von uns, für all die Situationen in unserem langen Leben, wo wir Fehler gemacht haben. Und das ist, wenn Jesus sagt, er hat das Gesetz erfüllt. So, nächster Vers, 26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Also wir sind alle Kinder Gottes durch den Glauben. Und das, was ich gerade schon sagte, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz hat er unsere Sünden auf sich, auf sein Kreuz geladen und für uns den Weg zum Vater freigemacht. Und das ist auch der einzige Weg, wie man Heilsgewissheit bekommen kann. Der Begriff Heilsgewissheit muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Das ist ein tiefstes Wissen in meinem Inneren, dass ich bei Gott angenommen bin. Und das hat niemand, der aus dem Gesetz lebt. Wer aus dem Gesetz lebt, lebt immer in der Furcht, einen Fehler zu machen und Gott damit ungnädig zu stimmen. Das ist besonders für die unter uns, die aus dem Islam kommen, die kennen diese Angst, ne? Man weiß bis zum letzten Tag nicht, ob das Leben gut genug war in den Augen von Allah, ob es gereicht hat oder nicht. Und wenn wir davon überzeugt sind, wenn wir wissen, dass Jesus Christus meine Schuld ans Kreuz geheftet hat und es keine Anklage mehr gegen mich geht, dann bekomme ich diesen tiefen Frieden in mein Inneres, in mein Herz. Und das ist mit anderen Worten die Heilsgewissheit. Das heißt nicht, dass ich jetzt weiß, dass ich alles richtig mache, aber ich weiß, ich bin durch Jesus gerecht gesprochen. Und er hat es auf sich geladen. Und diese Heilsgewissheit, keine Angst mehr zu haben, dass wir in Ungnade vor Gott fallen, das bekommen wir durch die Beziehung zu Jesus. Dadurch, dass wir sein Opfer annehmen für uns. So, und hier steht auch, Jesus hat uns zu seinen Geschwistern gemacht und damit zu Gottes Kindern. Das ist das. Wir sind aufgenommen in seine göttliche Familie. Wir sind jetzt nicht mehr irgendwelche so außenrum, sondern wir gehören jetzt voll dazu. Jesus ist unser Bruder. Jesus ist der Erstgeborene und wir sind seine Geschwister und haben denselben Vater dadurch, den Papa im Himmel. So, 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Also auf Christus getauft sein, heute Nachmittag ist ja auch wieder eine Taufe, das meint die Bekenntnistaufe, nicht die Babytaufe, weil ein Baby kann noch nicht Christus erkennen. Darum müssen wir glaubensmündig sein, um das erkennen zu können, dass wir zu Christus gehören, und dann machen wir eine Bekenntnistaufe, das heißt, wir sagen öffentlich, ich gehöre zu Jesus. Und das macht uns eins in Christus. Eine Bekenntnistaufe ist die, davon überzeugt zu sein, dass Christus stellvertretend für mich, für meine Schuld gestorben ist. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass es einen Herrschaftswechsel gibt. Jetzt ist Jesus der Herr über meinem Leben. Wir haben vorhin davon gelesen, dass das Gesetz ohne Jesus wie ein Vormund war. Und jetzt sind wir nicht mehr unter einem Vormund, sondern unter einem Erlöser, unter einem Retter und auch gleichzeitig unser Bruder. Und dem verdanken wir alles. Er ist unser Lebensretter. Und der, der unser Leben rettet, der unser Leben gerettet hat, dem gehört es jetzt auch irgendwie, ne? Das heißt, Jesus darf jetzt auch regieren und sagen, wo es lang geht, wie er möchte, dass wir leben, mit den Dingen und den Herausforderungen umgehen. Also der, der mein Leben gerettet hat, der darf auch jetzt die Entscheidung über mein Leben treffen. Ich habe einen Cousin, der ist als kleiner Junge beinahe gestorben. Und zwar, da war ein Baugebiet und ihr wisst ja, wenn so ein Keller ausgehoben wird, dann gibt es immer so einen großen Erdhügel. Und so Jungs, so Kinder, die finden das natürlich viel schöner als den Sandkasten zu Hause. Und der war irgendwie ausgebüxt und ist auf diesen Erdhügel geklettert und hat da gebuddelt. Und das war ganz loser, weicher Sand. Und der ist verschüttet worden darunter. Und er wäre wirklich erstickt unter dem Sand. Es hat aber ein Mann, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Nachbar war oder ein Bauarbeiter, jedenfalls ein erwachsener Mann, hat das irgendwie mitbekommen, dass dieser Junge nicht mehr da ist und hat angefangen zu graben. Und so lange, bis er ihn gefunden hat und rausgezogen hat. Und das ist sein Lebensretter. Mit dem ist der nicht verwandt, mein Cousin, der gehört nicht zur Familie. Aber ab diesem Tag war dieser fremde Mann kein Fremder mehr, sondern er war ein Teil der Familie. Er wurde geachtet, geehrt, beschenkt und eingeladen. Er hatte einen ganz großen Einfluss auf meinen Cousin, weil er eben sein Leben gerettet hat. Und das ist jetzt so im normalen Leben. Wie viel mehr ist Jesus unser Retter und deswegen ehren und achten und huldigen wir ihn. Deswegen darf er auch sagen, wenn er sich was wünscht von uns, dann wollen wir das auch tun. Und ich denke genauso, wenn dieser Mann von meinem Cousin sich irgendwas gewünscht hätte, der hätte alles getan, um das zu erfüllen, oder auch seine Familie. Der war ja anfangs noch klein. Aber ich weiß, der war nachher schon größer und größer und dieser Kontakt, der war immer noch ja, wie bei Blutsverwandten, weil das einfach weil es so eine große Dankbarkeit war. Und diese große Dankbarkeit, die haben wir Jesus, unserem Retter, gegenüber, und deswegen gehört unser Leben ihm. So, dann haben wir den Vers 28. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Da geht es um eine neue Identität, nämlich Kind Gottes zu sein oder auch Bürger des Himmels. Wenn wir in diese neue Familie von Gott reinkommen, dann bekommen wir eine neue Identität als Kinder Gottes. Das bedeutet, dass ich nicht mehr das bin, was ich mal war, wie ich geboren wurde, sondern ich gehöre jetzt zur großen Familie der Kinder Gottes und habe auch diese Eigenschaften. Das ist jetzt meine neue Identität. Ich denke, ich fühle, ich handle, ich reagiere oder sollte reagieren, wie es einem Kind Gottes gemäß ist. Und trotzdem haben wir immer noch das Alte auch in uns drin. Aber wir sind jetzt nicht mehr in erster Linie, also ich von mir aus bin jetzt nicht mehr Deutsch oder Frau oder Ehefrau oder Mutter, sondern ich bin ein Kind Gottes als allererstes. Und das ist das Ewige, was bleibt. Das andere wird vergehen. Ich habe heute Morgen überlegt und gestern, er ist nicht mehr Jude oder Nicht-Jude, Mann oder Frau. Was ist denn wohl im Himmel, wenn wir in der Ewigkeit sind? Sind wir dann noch Mann und Frau? Oder sind wir dann alle gleich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es im Himmel gibt's keine Ehen, keine Familien. Wir sind da wirklich alle auf derselben Linie. Und das sollten wir uns jetzt schon bewusst machen. Unsere eigentliche Identität, unsere, wie soll man sagen, Bürgerschaft, Zugehörigkeit ist gar nicht so sehr das Land, in dem wir leben oder wo wir herkommen, sondern ist das Himmelreich. Wir sind Bürger des Himmels. Da gibt es auch eine Bibelstelle im Epheser 2, Vers 19 steht, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also wir sind jetzt alle zusammen das Gleiche. Egal, du bist aus Lettland, aus dem Iran, Mazedonien, Nigeria, Ghana, wir sind aus Deutschland, vorhin war jemand aus Rumänien hier. Wir sind aus ganz vielen verschiedenen Ländern, aber wir sind jetzt alle eins in Christus. Das heißt, wir haben alle das gleiche Bürgerrecht, die gleiche Bürgernationalität im Himmel, Kind Gottes. Und das ist das, was uns vereint. Und da ist kein Unterschied mehr, wo man herkommt oder was man früher mal war, sondern das, was Jesus für uns gemacht hat, das ist das, was uns ausmacht. Und wir gehören zum Haus Gottes, zu seiner Familie, und so deswegen gehören wir auch alle zusammen. In aller Unterschiedlichkeit, ob wir alt oder jung sind, ob es die Kinder sind oder wir Erwachsenen, ob wir Deutsch oder Englisch sprechen oder Persisch oder jede andere Sprache, wir sind alle zugehörig zum Haus Gottes und eine Familie. Und das ist toll, dass wir so unterschiedlich sind. Gott liebt Vielfalt. Wenn Gott uns alle gleich hätte haben wollen, hätte er uns auch alle gleich gemacht. Dann hätten wir alle die gleiche Haarfarbe, die gleiche Augenfarbe, die gleiche Statur. Aber Gott liebt Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Und es gibt keine zwei gleichen Menschen. Selbst Zwillinge, wenn sie sich noch so ähnlich sind, sie haben ganz kleine Nuancen von Unterschiedlichkeit und auch diese Fingerrillen, dieser Fingerprint, der ist ganz individuell. Und wie viel Kreativität muss Gott haben bei diesen unendlich vielen Menschen, die schon gelebt haben und jetzt noch leben und auch noch geboren werden müssen, dass es immer noch wieder anders ist. So klein ist so ein Daumen und so unterschiedlich, also viele Muster könnte ich mir nicht überlegen. Gott hat einfach Spaß an der Vielfältigkeit und wir sollten das auch genießen, dass wir nicht alle gleich sind, aber wir gehören zum Gleichen. Und das ist unser gemeinsamer Nenner und auf den sollten wir immer kommen, vor allen Dingen, wenn es Differenzen, Unterschiedlichkeiten gibt. Dass wir nicht so sehr auf das pochen, was wir denken oder was unsere Prägung ist oder man sagt auch Kultur. Das Wort finde ich jetzt gar nicht so ideal da, aber wir haben ja unterschiedliche Herkunftsfamilien, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Dinge auch erlebt. Und das ist wie mit diesen Rillen hier auf dem Finger, macht das auch Rillen in unserem Denken und Fühlen und in unserem Verhalten. Aber da ist eben die Herausforderung, dass wir das immer wieder durch die Brille von Jesus sehen, dass wir ihn reinreden lassen in unser Denken und Fühlen und Handeln. Und dann werden wir immer mehr Geschwister im Reich Gottes. Wir gehören zur Familie Christus. Ja, und so gesehen sind wir dann alle gleich, weil wir eins in Christus sind. Da ist keiner höher als der andere. Ja, das hatte ich schon gesagt, dass es keinen Unterschied macht, ob wir helle oder dunkle Haut haben oder welche Sprache wir sprechen. Auch gesellschaftliche Schichten sind jetzt gar nicht mehr relevant. Das ist auch ganz toll. Ich hatte früher Respekt vor Menschen, die gesellschaftlich höher stehen als ich. Und da gibt es viele, die meisten. Und ich habe mich immer klein gefühlt. Und dann hat mal eine Schwester aus einer Gemeinde zu mir gesagt, du, die sind vor Gott genauso wie du. Ja, stimmt, habe ich mir gedacht. Gott sieht nicht den Bürgermeister höher als den Bürger. Und so kann man auch mit dieser Autorität der Bürgerschaft des Reich Gottes einfach auch vor Leuten, die vielleicht besser reden können als wir oder einen Titel haben, Positionen innehaben, die über uns bestimmen können, so können wir ohne Angst vor denen stehen, weil wir Kinder Gottes sind und seine Autorität auch in uns lebt. Das heißt nicht, dass wir das irgendwie mit Macht und Gewalt ausnützen sollten oder könnten oder dürften, aber das ist einfach für uns selber, dass wir uns nicht kleiner sehen, als Gott uns sieht. Ja, so gibt es weder Juden noch Nichtjuden, Mazedonier noch Letten noch Iraner noch Nigerianer oder Ghananesen, Deutsche und Rumänen, sondern Christus ist derjenige. Wir sind alle Christen. Und das ist unsere neue Nationalität. So, und dann haben wir noch am Ende den Vers 29. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten auch euch, gelten also uns. Die Nachkommen von Abraham ist eigentlich das Volk der Juden. Das sind die Kinder und Kindeskinder und Enkelkinder und die sind zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und alle Verheißungen im Alten Testament, alle Segnungen waren für sie. Und wir sind jetzt die wahren Nachkommen, weil bei den Juden sind ganz viele, die Jesus noch nicht angenommen und erkannt haben. Und wir sind, aber wenn wir Jesus als Herrn haben, die wahren Nachkommen. Das heißt, alle Segnungen, die dem Volk Gottes gelten, die wir finden im Alten Testament, die gelten jetzt uns, die dürfen wir in Anspruch nehmen. So auch zum Beispiel heute Morgen aus dem Psalm 103 war das, ne? Einfach die Zusage, dass wir geheilt sind, dass er unser Heil ist. Das galt natürlich damals nicht denen, die nicht zum Volk Gottes gehören, aber durch Jesus sind wir reingenommen in diese Familie und alle diese Segnungen sind jetzt auch unsere, weil Jesus uns dazu gemacht hat. Amen.